Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Und dadurch ist ein innerer Druck entstanden, weil ich mache das alles, aber ich fühle mich nicht lebendig und habe dann halt irgendwie Dinge gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Alkohol, andere Drogen, Sex, Pornos, habe meine Frau betrogen und so. Und hatte echt so ein angefangen und daraus ist dann entstanden wie so ein Doppelleben.
So geht Startup mit Kim Thorster.
Wie bewältigt man eine Lebenskrise? Und zwar so eine, für die es keinen bestimmten Anlass gibt, sondern die aus einem herauszukommen scheint. Und wie erkennt man eigentlich, wenn es soweit ist? Darüber spreche ich heute mit Björn Keune. Er ist erfolgreicher Mehrfachgründer, aber hat in den vergangenen Jahren sein Leben wegen genau so einer Krise komplett umgekrempelt. Im Anschluss hat er unter anderem ein Startup mitgegründet, das speziell Gründerinnen und Gründer dabei unterstützen möchte, to work and enjoy life in a new way, wie es auf der Website heißt. Hi Björn, freut mich sehr.
Ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank.
Björn, wenn man sich deinen Lebenslauf, also diese Auflistung deiner Stationen und Erfolge so anschaut, dann liest sich das alles erstmal sehr gut. Du hattest ein paar tolle Jobs, unter anderem bei der Deutschen Bank zum Beispiel. 2011 hast du dein erstes Unternehmen gegründet, 5 Jahre später dann das zweite, nämlich Invincible Brands. 2020 habt ihr damit einen ziemlich guten Exit hingelegt. 300 Millionen soll euer Startup von Henkel dafür bekommen haben. Aber wenn man auf deiner LinkedIn-Seite sich dann umschaut, dann machst du da selbst ziemlich deutlich klar, das ist nicht die ganze Geschichte. Du hast in deinem Infokasten auch deine persönliche Reise in Stichpunkten aufgelistet und die beginnt mit dem Spiegelstrich Completely ruined the health of my body and mind along the way. Und der zweite Spiegelstrich ist dann Started transforming both in 2019. Erzähl mal, was ist passiert? Wie bist du an diesen Punkt gekommen?
Ja, gerne. Also ich bin Unternehmer und habe zu dem Zeitpunkt eigentlich mein Leben dem Unternehmersein untergeordnet und dem Company bauen und dem Erfolg haben und nach irgendetwas streben und habe dadurch also in vielen Teilen sehr, sehr viel Stress erfahren. Also für mich war, auch wenn ich viel Erfolg hatte, war einfach die Belastung und die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, gerade dieses 24/7 On-Sein und auch diese ganzen Erwartungen, die ich gefühlt habe, so sei es jetzt von Mitarbeitern, sei es von Investoren aus allen Ecken, die ich mir alle aufgeladen habe, haben einfach extrem viel Stress in mir verursacht. Und ich habe mir irgendwo nie erlaubt, wirklich zu fühlen, dass mich das anstrengt und dass es sehr stressig ist und dass ich vielleicht in vielen Teilen auch überfordert bin. Und habe das versucht, immer alles zu halten und zu bewältigen. Und von außen betrachtet hat das ja auch geklappt, weil da irgendwann kam der Exit und die Company war groß und sie war profitabel und so weiter und so fort. Und während das funktioniert hat, gab es ein Mismatch zwischen dem, was im Außen zu sehen war und dem, wie ich mich innen drin gefühlt habe. Und an einem gewissen Punkt war wirklich ein Gefühl von einer absoluten Abgestumpftheit gegenüber dem Leben. Also ich war zwar da und ich habe auch viele schöne Dinge gemacht, aber ich habe mich eigentlich nie wirklich lebendig gefühlt mehr. Und habe auch auf jeden Fall depressive Phasen erlebt, in denen es mir halt wirklich nicht gut ging. Und in der Peak-Zeit auch echt an vielen Morgenen gedacht habe, wozu soll ich eigentlich aufstehen? Es gibt da draußen eigentlich nichts für mich, dass es sich lohnt, obwohl ich halt ne, diese krasse Company hatte, die so gut gelaufen ist. Und dann war es so, dass Ende 2019, das war so der Zeitpunkt, wo eine Veränderung stattgefunden hat, meine Frau damals eine, hat sie heute noch, aber heute geht es ihr viel besser, sehr, sehr schwerwiegende Lungenkrankheit hatte, für die es so von der Schulmedizin einfach keine Antworten mehr gab. Und sie hat angefangen zu gucken, okay, was sind denn alternative Möglichkeiten, um vielleicht den Körper zu heilen? Und darüber sind wir bei einem Meditationsworkshop gelandet von Joe Dispenza, einem Meditationstrainer aus den USA, der so Zaha-Feeling propagiert und da auch eine Methode hat. Und ich bin mit ihr hingegangen, eigentlich wahrscheinlich eher, um zu supporten. Und ein Teil von mir war schon neugierig, aber ein ganz großer Teil war auch so, als ich da angekommen bin und die ganzen Menschen gesehen habe, so dachte ich so, oh krass, diese ganzen Esoteriker, die sind alle verrückt. Was mache ich hier? Ich bin ja der krasse Business-Typ und habe auch noch die ersten paar Tage immer mega arrogant während der Sessions so an meinem Telefon irgendwas gemacht und so. Und irgendwann an Tag 3 habe ich so gedacht, okay, eigentlich, ich habe ja nichts zu verlieren, ich probiere das halt einfach mal aus. Und ich glaube, auch ein Teil von mir wollte auch einfach jetzt für meine Partnerin damals die Experience nicht kaputt machen. Und habe einfach angefangen zu meditieren in der Nachmittagssession. Und da ist was aufgegangen. So. Und ich bin so in einer Meditation in was reingetappt, das sehr, sehr schwer ist, in Worte zu fassen. Aber es hat sich so ein unfassbar großes Feld irgendwie von Liebe für mich aufgetan. Und ich habe so Dinge gespürt, von denen ich nicht dachte, dass sie existieren, so dass sie Teil der menschlichen Erfahrung sein können. Und ich habe auch irgendwie gefühlt, dass es was Größeres gibt. Also ich bin da rausgekommen und wusste so, okay, nicht in dem Sense, wie ich ihn durch die Kirche gelernt habe, aber es gibt Gott und er ist in mir zu finden. So. Weil das ist das Gefühl, was es am besten beschreibt irgendwie. Und das hat mir so eine Welt eröffnet. Das hat mein Weltbild wie 180 Grad gedreht. Also ich bin da aus dieser Meditation rausgekommen und habe anders auf die Welt geblickt als davor. Und habe gewusst, oh, es gibt mehr Tiefe und es gibt mehr Lebendigsein und mehr Leben, als ich gedacht habe, was überhaupt nur available ist. Und da hat es dann angefangen für mich Interesse zu haben. Okay, was ist da noch? Welche Tools gibt's noch? Was ist eigentlich Spiritualität? Wie funktioniert das eigentlich so? Was ist dieses ganze Thema? Und habe mich einfach auf eine neue Reise geschickt, während ich schon noch weiter die Company gebaut habe. Aber das war plötzlich da. Und heute nimmt das sehr, sehr viel Raum ein. Und das war quasi so eine Evolution über die letzten 4 Jahre.
Und du bist dann ja an diesen Punkt gekommen, wo du hast es ja gerade geschildert, wo du das irgendwie gespürt hast. Aber die Jahre davor, oder ich weiß nicht, waren das Jahre, denen du dich einfach irgendwie, ja, es klang so ein bisschen, als wärst du so ein bisschen verloren gewesen.
Total. Also es waren Jahre, eigentlich hat es angefangen irgendwo so mit der Schule, so Schule, später Uni. Uni habe ich nicht zu Ende gemacht, aber trotzdem war das irgendwie der Druck und so der Demand von außen hat immer weiter zugenommen und ich habe mich immer weiter von mir selbst entfernt und habe halt irgendwann Dinge gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Schwer zu beschreiben, aber ich habe in gewisser Weise wie mein wahres Selbst und mein vollsten Ausdruck, meine Emotionen halt versteckt und runtergedrückt, um diesen Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Und dadurch ist ein innerer Druck entstanden, weil ich mache das alles, aber ich fühle mich nicht lebendig und habe dann halt irgendwie Dinge gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Alkohol, andere Drogen, Sex, Pornos, habe meine Frau betrogen und so. Und hatte echt so einen Angefang und daraus ist dann entstanden so wie so ein Doppelleben, was ich dann über viele Jahre geführt habe. So einmal nach außen, so okay, so der perfekte Unternehmer, der kann die Company bauen, die ist erfolgreich, kann mich noch um meine Frau kümmern, der schlecht geht und ich schaffe das alles und kann das alles halten. Und die andere Seite, die halt ständig sich Outlets gesucht hat, um diesen Stress irgendwo hinzupacken, mit der keiner was wusste. Und ja, verloren, finde ich, beschreibt es eigentlich ziemlich gut.
Aber du hast damals für dich noch nicht realisiert, dass was nicht stimmt?
Nein, ich würde nicht sagen, dass ich das nicht realisiert habe. Ich würde sagen, so, ich hatte einfach keine Ahnung, was ein Weg daraus sein könnte. Für mich war das so, okay, ich muss das alles schaffen. Und um das alles zu schaffen, brauche ich diese Dinge. Und das war meine Lebensrealität. Deswegen bin ich halt auch immer weiter in so eine Sinnlosigkeit verfallen, weil so, okay, ich mache Verhalten, was ich eigentlich nicht haben möchte, aber ich brauche dieses Verhalten, um das zu tun, was ich ja tun muss. So eine total verrückte Geschichte irgendwie in meinem Kopf. Aber die hat mich halt in diesem Gefängnis gehalten. Und ja, nein, ich würde sagen, das war einfach meine Realität. Die war halt einfach so. Ich habe die auch nicht stark in Frage gestellt, was wahrscheinlich den Kreislauf immer weiter befeuert hat halt auch, bis es halt mal zu so einer Öffnung kam.
Du sagst gerade, das ist total verrückt. Ich weiß nicht, ob das so verrückt ist. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen Leuten so. Und dass Veränderung ja immer irgendwie total wehtut, auch wenn es vielleicht die bessere Variante wäre oder so. Also viele Menschen haben ja Schwierigkeiten damit, Dinge in ihrem Leben zu ändern, obwohl sie merken, dass ihnen das nicht gut tut. Oder war das bei dir nicht so, dieser Punkt?
Du meinst den Punkt, dass es schwierig ist, eine Veränderung zu machen?
Mhm.
Doch, das war total schwer. Also als ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte so nicht weiterleben, das war dann nochmal und ist bis heute eigentlich eine harte Zeit, weil mein Default ist sozusagen in dieser Unwahrheit und ich bastel mir so meine Realitäten zurecht und präsentiere bestimmte Bilder nach außen. Das ist das, was ich über Jahrzehnte praktiziert und gelernt habe. So, jetzt bin ich seit kurzer Zeit auf einem anderen Weg und das heißt nicht, dass das immer einfach ist und das ist jetzt total, das ist einfach nur super und total easy, weil natürlich die alten Sachen immer wieder durchkommen und ja auch von außen betrachtet sogar funktioniert haben. Ja. Und die Veränderungen, die jetzt passiert sind, sind ultra schmerzhaft. Und ich bin sehr lebendig.
Was glaubst du, woran lag das, dass du das Gefühl hattest, ja, du musst in diesem System irgendwie funktionieren und Teil davon sein? Ist das so ein Leistungsdruck? Ist das eine Sache, die auch in der Gründerszene, in der Startup-Szene vielleicht der Usus ist?
Ich würde sagen, es ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass irgendwie irgendwann die Idee entsteht, dass, okay, ich bin das, was ich tue. Also ich knüpfe meine Identität an, was ich erreiche, was ich leiste, was ich darstelle. Und damit muss ich das unter allen Umständen aufrechterhalten, weil wenn das ist, was ich bin, dann kann ich ja nicht zulassen, dass das nicht mehr ist, weil wer bin ich denn dann noch? Und das ist dann so ein krasses Problem und so ein, es kommt schon fast einem Identitätstod sozusagen nahe. Das ist für das Nervensystem so krass, dass es das halt nicht zulassen kann. Also wird halt dieses Verhalten nach außen immer weiter gelebt. Und gesellschaftliche Prägung ist halt auch Erziehung so. Also Erziehung war halt schon sehr auf Leistung getrimmt, um mich halt auch für dieses System sozusagen vorzubereiten. So, von daher greift das beides ineinander. So, das ist jetzt gar kein Vorwurf in Richtung Eltern oder so, sondern es ist einfach, so funktioniert unsere Gesellschaft, glaube ich. Und dann desto, sage ich mal, krasser die Ziele sind im Außen, desto mehr von diesem Druck und so mehr von diesem Leistungsgedanken ist halt da. Und dadurch, dass Gründer per se in der Regel sehr ambitionierte Menschen sind, würde ich sagen, es ist in der Gründerszene stark ausgeprägt. Aber wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen, die halt, sage ich mal, mehr als der Durchschnitt besitzen wollen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie im Vorstand irgendwo bin oder halt irgendwo Top-Investment-Banker bin, die Belastung und der Druck und so weiter, um halt dann das zu sein, dieses Bild zu haben, dieses Image zu haben, auch potenziell das Geld zu haben, das kommt halt auf einen gewissen Preis. Und ich würde sagen, man kann eine Ausnahme machen. Ich glaube, es gibt wirklich Gründer, die ihrer Passion folgen. Mittlerweile kenne ich auch den einen oder anderen Junggründer, wo ich das sehe und wo ich schwer beeindruckt bin, weil ich das nicht hatte. Und die es dann schaffen, Unternehmertum in den Dienst zu stellen von ihrer Vision. Und ich glaube, da fühlt sich das anders an. Da muss ich nur bei mir ganz klar sagen, dass das nicht der Fall war.
Was war dein Antrieb, Invincible Brands zum Beispiel zu gründen?
Geld verdienen. Punkt. That's it. Ich habe schon immer das System in Anführungsstrichen, ja, von Schule, Uni. Diese ganzen Dinge haben für mich schon immer sich sehr unfrei eingeengt und schwer angefühlt und ich wollte davon frei sein. Und meine Idee war, okay, wenn ich viel Geld habe, bin ich frei davon, dann kann ich machen, was ich will. Und ich habe halt relativ schnell erkannt, okay, gründen ist ein, ich habe gegründet und Lotto gespielt, das waren die beiden Sachen, ehrlicherweise. und dachte halt, okay, irgendwann, so, wenn ich halt genug Geld habe, dann habe ich diese ganzen Sachen, dann bin ich frei, dann fühle ich mich gut, dann bin ich lebendig und so weiter. Und deswegen war mein Antrieb, um zu gründen, war Geld zu verdienen, ganz klar. Ich habe jetzt keine größere Vision verfolgt, ehrlich gesagt. Ja.
Aber das hast du ja auch geschafft. Du hast ja Geld verdient.
Genau.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, Geld macht schon auf eine gewisse Art frei.
Auf jeden Fall, 100%. Ich bin ultra dankbar dafür, was ich heute alles machen kann und so. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich würde sagen, bis zu einem gewissen Punkt spielt Geld eine wichtige Rolle und hilft einfach, eine bestimmte Art von Leben zu führen. Und ich glaube, daran ist auch absolut nichts verkehrt. So. In dem Moment, wo aus Angst oder aus einem Selbstzweck heraus immer mehr angehäuft wird und vor allem, wenn es unbewusst passiert, da kippt das von, oh, es ist gesund so und es quasi supportet meine Art zu leben. In dem Moment, wo die Angst hinter, ich habe nicht genug, die Kontrolle übernimmt oder wo, oh, ich bin viel besser, wenn ich viel mehr habe. In dem Moment, wo das ein Antrieb wird, wird es schwierig. So. Und da ist dann nämlich nicht mehr authentisch, da übernimmt es eine Kontrolle und dann wird es destruktiv sozusagen. Aber bis zu einem gewissen Punkt, und ich will das nicht, ich bin jetzt nicht an einem Punkt, wo ich sage so, okay, ich verfluche jetzt alles Geld und lebe jetzt irgendwo in einem Wald und schotte mich ab vom Kapitalismus. So. Ich glaube halt alles, also egal, wenn man sich so die Natur oder irgendwie so die ganze Welt anguckt, alles ist designed, im Balance zu sein. Und ich kann nur von mir sprechen. So, für mich war es ja nicht im Balance. Mein Fokus auf das Thema so Geld verdienen war zu hoch und dadurch war mein Leben nicht im Balance.
Du hast eben gerade diese Art Augenöffner-Moment schon geschildert, also diese Meditation, die in dir irgendwas hervorgerufen hat. Ob es Gott oder irgendwas anderes ist, ja völlig egal. Es hat ja irgendwas bewirkt bei dir. Wie ist es dann für dich weitergegangen? War das der Moment, in dem du dann gedacht hast, so und jetzt krempel ich mein Leben um?
Ja, schön wär's. Mein Desire sozusagen, dann mein Leben zu verändern, ist da schon größer geworden. Aber natürlich waren die ganzen alten Dinge in mir noch total aktiv so. Und es war schon so, dass diese Erfahrung mich für eine ganze Zeit befreit hat, von dem Need meiner Realität zu entkommen. Also ich habe mich dadurch schon echt deutlich lebendiger gefühlt und habe echt für, ich glaube sogar 1,5 Jahre oder so, echt die Finger gelassen von den meisten Dingen, die irgendwie schädlich sind sozusagen. Trotzdem waren halt so die alten Muster mit, okay, ich muss noch mehr verdienen und muss noch mehr erreichen und so weiter, die waren ja trotzdem noch da. Das war dann eher so ein, die haben so ein kleines Battle gehabt.
Mhm. Und, den Exit hattet ihr ja auch erst 2020, wenn ich das richtig...
Genau, Mitte 2020 so. Und bin dadurch schon weiter im System sozusagen, ich mag das Wort System, mir fällt gar nichts Besseres ein. Also ich bin schon noch weiter in dem Modus geblieben so. Aber hatte schon so, da war schon eine Öffnung und ich habe mich halt so dem Thema Meditation und Coaching und Co. immer weiter geöffnet. Ich muss dazu sagen, ich davor schon Coaching gemacht hatte. Das war vielleicht auch so ein bisschen die Grundlage, auf der Meditation dann gelandet ist. Aber egal wie, also ich habe mich dem immer weiter geöffnet, aber die alten Sachen waren schon noch da. Und ich habe dann nochmal bis Ende 2022 war ich eigentlich sehr aktiv dann noch im Business. Und als dann so, ja, nochmal eine Phase kam, wo es meiner Frau nochmal signifikant schlechter ging und so und dann auch einfach sehr viel Angst war, dass sie halt potenziell stirbt oder so. Und die Company so in Schwierigkeiten geraten, das war dann schon nochmal ein Punkt, wo das Neue noch nicht gereicht hat, so um mich zu halten und ich dann schon noch meine alte Verhaltensweisen abgerutscht bin sozusagen, weil der Stresslevel einfach noch mal brutal hoch war.
Also du hattest, ich weiß nicht, ob man das dann als Rückfall bezeichnen kann, aber es ging nicht sofort in die für dich richtige Richtung. Was war der Wendepunkt, der dann dafür gesorgt hast, dass du dich so entwickeln konntest, dass es dir damit deutlich besser geht? Gab es dafür dann nochmal irgendwie einen Auslöser?
Ja, das war in der Tat so und für mich war das Tool, mit dem ich das geschafft habe, wirklich Stück für Stück dann die Veränderungen zu integrieren und so zu leben, wie ich heute lebe, was sehr anders ist, war Breathwork. Ich habe damals mit Pete, der heute auch Co-Founder ist in der Breathwork Company, die ich mitgegründet habe, Really Align heißt die, habe ich einen Retreat gemacht in IOS, One-on-One in Griechenland, wo wir zusammengearbeitet haben, vormittags Coaching, einfach Themen angeschaut und dann halt nach der Coaching-Session ins Breathwork gegangen, was einfach eine Verkörperung von dem, was davor mental bearbeitet wird, bringt. Und dadurch mache ich eine Erfahrung. Ja. Ich mache eine Erfahrung und etwas wird für mein Nervensystem, sage ich mal, real und haltbar, was davor vielleicht ich einfach im Alltag nicht abrufen konnte. Ja. Und was bei mir passiert ist, ich hatte eine Breathwork-Session, wo ich wirklich ähnlich bisschen wie in der Meditation davor, aber diesmal getriggert durch eine Kindheitserinnerung, die ich hatte, ich in eine Situation zurückgegangen, Situation mit meiner Mutter und ich konnte wirklich so fühlen, diese unbedingte Liebe, die eine Mutter für ihr Kind hat, und die konnte ich für mich fühlen. Und das war auch zum ersten Mal seit 20 Jahren, da ich mal wieder geweint habe. So. Da sind so viele Emotionen rausgekommen in dem Moment. Und ich habe einfach dadurch auch mit viel mehr Mitgefühl auf mich selbst zurückgeblickt und auf mein Verhalten. Und das Geile ist bei Breathwork, dass ich habe diese krasse Erfahrung und ich bin irgendwo in meiner Kindheit und ich habe dann die krassen Emotionen und gleichzeitig bin ich total hier. Also ich bin total präsent und bei mir und ich habe diese Erfahrung. Und das sozusagen trainiert mein Nervensystem dann auch, das im Alltagssituationen dann abrufen zu können, so, ja, weil das wirklich eine reale Erfahrung ist. Und diese Erfahrung war so tief, dass ich danach mich empowered gefühlt habe, Schritt für Schritt immer mehr Veränderungen zu machen. Das war trotzdem dann eine Reise. Ja, ich habe dann trotzdem immer wieder mal, weil wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über so Suchtmuster und so. Das ist ja nur an der Oberfläche. Darunter liegen ja tiefere Sachen, wie zum Beispiel, fühle ich mich empowered, meine Wahrheit zu sprechen? Ja, traue ich mich, authentisch und ehrlich zu sein? Mhm. Oder gebe ich Menschen wieder irgendein Bild von mir, von dem ich glaube, dass sie es handeln können? Und ich bin schon noch öfter in dieses Muster zurückverfallen, jemandem ein Bild von mir zu präsentieren und nicht die volle Wahrheit zu sagen. Und habe da schon jetzt, das ist ein ongoing process, der, sage ich mal, vielleicht nach dieser Breathwork-Erfahrung habe ich den ersten großen Schritt reingemacht und dann jetzt 2 Jahre später bin ich halt irgendwie viel weiter auf diesem Weg und es wird wahrscheinlich ein lifelong Journey sein, weil mein Default wird immer sein, zu sagen, oh, ich präsentiere ein Bild, von dem ich glaube, dass du es jetzt gut handeln kannst, anstatt halt zu sagen, was wirklich wahr und präsent ist. Aber die Frage ist, zu welchem Extent tue ich das? Und heute kann ich sagen, dass ich es nur noch zum kleinen Extent tue oder manchmal auch gar nicht mehr und halt vor dieser Experience halt zu einem sehr großen Extent.
Du hast ja gerade sehr viele Dinge so angeschnitten, die mich total interessieren würden. Also vielleicht können wir es mal so einordnen, wenn du überlegst, was warst du vor ein paar Jahren für ein Mensch und was bist du jetzt für ein Mensch? Kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ich würde sagen, ich war früher reserviert, verschlossen, zynisch, so ein bisschen schlecht gelaunt, disconnected, nicht so einladend und eher auch auf Abstand mit anderen Menschen. Mhm. Und extrem darauf bedacht, jedem ein Bild von mir zu geben, was für die Person funktioniert, damit ich irgendwie angesehen werde. Und heute fühle ich mich viel mehr lebendig, mehr herzoffen, mehr verbindend. Ich suche wirklich auch die tiefe Verbindung mit Menschen. Und ich drücke viel mehr so aus, was ich gerade im Moment empfinde, was ich fühle. Und ich zeige mich einfach viel, viel verletzlicher. Also ich bin einfach viel offener, viel herzoffener, als ich das halt war vor ein paar Jahren. Und man kriegt eine ganz andere Verbindung zu mir, wenn man mit mir Zeit verbringt.
Das klingt ja nach einer schon sehr starken Veränderung auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man das wesens sagen kann, aber wie kam das zustande? Wie hast du das hinbekommen, so ein anderer Mensch zu werden?
Also ich würde sagen, das Haupttool für mich war in der Tat die Breathwork-Methode, so die wir jetzt ja auch unserer Company anbieten. Das kam dann dazu, Zen-Meditation, so ab Ende 22. Wirklich eine tiefe Zen-Praxis. Ich meditiere wirklich jeden Tag und auch, das ist das Erste, was ich mache, ich stehe auf und setze mich eine Stunde hin. Das ist so für mich der Anker geworden, so mein spiritueller Anker. Ich habe diverse andere Erfahrungen drumherum gemacht im Bereich Psychedelics, so, die auch durchaus tief und insightful waren und die mir auch viel gebracht haben. Aber das Haupttool für mich, um anders zu sein und mich zu trauen, im Leben anders aufzutreten, sind regelmäßige Breathwork-Sessions und die Meditation. Das ist so mein Hauptblock. Und durch diese Erfahrung connecte ich eigentlich immer wieder tiefer mit mir selbst und kann so wie Stück für Stück so diese Schale, die ich so rübergelegt habe, über das, was ich wirklich möchte. Weil ich habe ein totales Desire, tief zu connecten mit Menschen. So, das ist total wichtig für mich. Ich möchte eigentlich tiefe, intime Beziehungen haben. Und das kriege ich halt nur hin, wenn ich mich halt offen und verletzlich zeige. Und immer wieder, wenn ich merke, okay, da ist irgendwas so, ich lebe da nicht meine, sage ich mal, fullest expression, da ist irgendwas, das sind irgendwie schwere Emotionen und ich drücke die irgendwie weg, dann gehe ich halt ins Breathwork und express die und mache eine Erfahrung, die mich dann meistens empowered, Stück für Stück dann wieder anders zu leben. Und das geht die ganze Zeit so. Es hört auch nicht auf. Also ich habe auch meinen Frieden, glaube ich, mittlerweile damit. Ich habe mir eine Zeit lang dachte ich so, okay, cool, ich mache jetzt so 10 Sessions und dann so, dann ist alles perfekt. Und Realität ist halt, it's a lifelong journey und ich muss halt, ich habe halt auch einfach, sag ich mal, 30 Jahre anders gelebt. Jetzt kann ich das zurückzubauen, dauert halt ein bisschen. Aber ich habe irgendwie angefangen, glaube ich, so die Art, wie ich lebe, um meine Praxis zwischen Meditation und Breathwork und Co. zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, so der Kern, der diese Veränderung einfach jetzt enabled.
Ja, einfach auf Reset setzen geht wahrscheinlich halt auch nicht, ne?
Nein,
das ist immer mit dem Arbeiten, was man hat.
Richtig, das sind Dinge, die sind so festgeschrieben und so krass tiefsitzende gelernte Muster, dass man da das beste Weg ist, da immer wieder Mitgefühl zu haben mit mir und dem Muster und sagen, ah, okay, da bist du wieder und jetzt kann ich anders entscheiden, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
Ausreichend Bewegung zahlt sich langfristig aus, auch für Unternehmen. Mit dem Firmenfitnessangebot von Hansefit fördert ihr die körperliche und mentale Gesundheit sowie die Leistungsfähigkeit eurer Mitarbeitenden und stärkt gleichzeitig euer Arbeitgeber-Image. Egal ob Fitnesstraining, Schwimmen, Yoga oder Klettern, das All-in-One-Sport- und Wellnessangebot für Unternehmen von Hansefit ist dabei so vielfältig wie die individuellen Interessen eurer Mitarbeitenden. Besucht hansefit.de/unternehmen und downloadet das Hansefit-Booklet für mehr Informationen.
Über das Thema Breathwork wollen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen, weil mich das auch sehr interessiert. Vielleicht können wir noch mal einmal ganz kurz bei dieser Veränderung bleiben. Du hast gerade so umrissen, was das persönlich für dich bedeutet. Kannst du sagen, wahrscheinlich hat sich auch dein Alltag dadurch einfach verändert, nehme ich an. Wie war dein Alltag vor 10 Jahren? Wie ist er heute?
Ja, mein Alltag war vorher sehr getrieben durch, okay, um was muss ich mich alles kümmern? Was geht alles schief? Auch mit einem leicht, würde ich sagen, eher negativen Weltbild. Und heute ist mein Alltag eher von deutlich mehr Vertrauen geprägt. So. Also ich gucke auch nicht mehr als erstes aufs Telefon morgens. Ich setze mich erstmal hin, eine Stunde und gehe meine Zen-Meditation. Es ist deutlich mehr Vertrauen ins Leben da. Es ist mehr Flow. Es ist vor allem viel mehr Lebendigkeit auch. Egal, in was ich tue, selbst wenn ich jetzt irgendwas arbeite sozusagen, ist das trotzdem, kommt das von einem anderen Place. Es kommt eher von einem Place von, okay, ich wähle das, fühle mich dabei frei und ich lasse den Dingen einfach noch deutlich mehr ihren Lauf. Und es ist einfach besser allein mit dem, wie ich wirklich leben möchte. Und ich habe mir natürlich auch angefangen, das, was ich tue, sozusagen zu formen in eine Richtung, bei dem ich mich lebendig und im Frieden und freudvoll fühle, statt irgendwas zu machen, was ich eigentlich nicht tun möchte.
Aber ist dein Alltag jetzt auch weniger stressig zum Beispiel als früher?
Auf jeden Fall. Also ich habe ganz andere Prioritäten, wie ich meinen Alltag gestalte. Und diesen Stress tue ich mir einfach nicht mehr an. Und fairerweise spielt dann natürlich auch der Fakt rein, dass ich es auch einfach nicht muss. So. Aber ich kenne auch genug Menschen, ehrlicherweise, die deutlich mehr Geld haben als ich und meiner Meinung nach extrem gestresst sind. So. Also von daher glaube ich, würde ich mir den Credit geben, dass aus diesem Game auszusteigen, sozusagen unabhängig von Vermögen ab einem gewissen Punkt, einfach eine Challenge für sich ist, weil auch so ein bisschen die Frage ist, okay, wenn ich das alles nicht mehr mache, was oder wer bin ich denn dann? Mhm. Und da habe ich eine gute Antwort für mich gefunden, wo ich viel weniger gestresst und viel mehr im Frieden und aus mir selbst heraus einfach handeln kann. Und das ist auch etwas, was ich sehe, wie es mein Umfeld einfach auch beeinflusst.
Glaubst du, diese Veränderung hätte es auch gegeben, wenn ihr mit eurem Startup Invincible Brands eben nicht diesen erfolgreichen Exit gehabt hättet, wenn es vielleicht sogar das Unternehmen insolvent gegangen wäre oder so?
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es die gleiche, weil man kann, ich glaube, es ist immer schwer zurückzugehen, zu sagen, okay, der Lebenswerk wäre genauso gewesen, nur ich verändere jetzt eine Sache. Wäre das Unternehmen gescheitert, wäre ich auch an einem Punkt gewesen, wo ich in absolute Krise gefallen wäre, und Krisen und Schmerz sind halt der Ausgangspunkt für Veränderung. Von daher hätte auch eine Veränderung stattgefunden, ob die jetzt genauso aussehen hätte oder anders, das weiß ich nicht ganz genau. Mhm. Aber es war nicht mehr aushaltbar. Ich meine, es hätte auch durchaus übel enden können. Also who knows, ob ich halt schnell genug angefangen hätte, mit guten Menschen zu arbeiten, die mich supporten und halt dann, sag ich mir auch geholfen haben, einen neuen Weg zu finden. Es hätte auch durchaus erstmal übel ausgehen können mit Drogen und Co. Das würde ich nicht ausschließen. Aber auf jeden Fall hätte es in eine Tiefe und in den Schmerz geführt, aus dem heraus eine krasse Veränderung passiert wäre.
Also du hättest durchaus noch tiefer fallen können.
For sure. Mhm. Also das auf jeden Fall. Ich funktioniere sehr über Extreme. Mittelwege sind nicht meins, so, und deswegen, ich wäre halt auch nicht so ein bisschen gefallen, sondern halt richtig. Genauso wie ich halt auch richtig erfolgreich geworden bin aus Sicht der Gesellschaft, so, wäre ich auch richtig tief gefallen. Also sehr wahrscheinlich, so schätze ich mich einfach ein, so war mein Lebensweg bisher immer irgendwie.
Du hast eben in deinen Schilderungen schon ein paar Mal erklärt, was du für Möglichkeiten gefunden hast, die dir irgendwie helfen. Du hast gesagt, Zen-Meditation, aber auch Breathwork. An der Stelle würde ich das gerne nochmal ganz kurz einordnen. Das Thema Meditation zum Beispiel, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, das muss es aber überhaupt nicht sein. Also es gibt erwiesenermaßen viele Vorteile von Meditation auf Menschen, auf das Gemüt, auf die Resilienz und so weiter. Also das vielleicht einmal an der Stelle. Mit Breathwork kenne ich mich allerdings überhaupt nicht aus. Was ist das?
Also Breathwork ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Ja. Du hast einmal so die Tools, die man auch gut zu Hause anwenden kann. Das ist so vor allem so Mind-Based-Techniken, sowas wie Wim Hof-Atmung. Wim Hof sagt dir, hast du vielleicht schon mal gehört. Box-Breathing, so etwas, was Navy Seals zum Beispiel einsetzen, um ihr Nervensystem halt runterzufahren vor einem Einsatz oder so. Gibt es diverse Methoden, wo quasi den Kopf einsetzt, um dem Körper auf eine bestimmte Weise zu sagen, wie er atmen soll. Und das ist auch super, zur Leistungsoptimierung, kurzfristig irgendwas zu erreichen, sich zu beruhigen vor einem Vortrag, mache ich auch, ja. Das ist super. Mhm. Das ist so das eine Spektrum. Das ist aber nicht das, was bei mir die Veränderung gebracht hat. Das sind eher so Alltagstools, die auf jeden Fall für jeden gut zu kennen sind, aber halt in der Regel nicht die Dinge sind, mit denen man so eine krasse Change verursachen kann. Und auf der anderen Seite vom Spektrum ist quasi die Body-Based Art und Weise zu atmen, also wo quasi der Körper atmet und die denkende Mind sozusagen, ich suche die ganze nach dem deutschen Wort für Mind.
Geist?
Ja, I don't know. Ja, vielleicht.
Ich glaube, es ist okay, wenn du Mind sagst. Ich glaube, genau. Jeder weiß, also, was gemeint ist.
Wo die Thinking Mind sozusagen sich ausschalten kann und der Körper in seine natürliche Atmung geht. Mhm. Und dann eben die Möglichkeit entsteht, dass Dinge aus dem Unterbewusstsein sich zeigen können. Und das ist so die Bandbreite von Breathwork, die es gibt. Und wir sind jetzt mit der Methode, die auch bei mir die Veränderung gebracht hat, halt in dem Spektrum von Body-Based Techniques. Was auch spannend ist, so ein kurzer Exkurs, aber ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, aber Atmung ist das Einzige, was, wenn du es kannst, es kontrollieren. Ich atme jetzt auf eine bestimmte Art und Weise und du kannst aufhören, das zu kontrollieren und es geht einfach weiter. Es gibt so Yogis, die können den Herzschlag kontrollieren, okay, aber jetzt einmal für normalen Menschen ist Atmung das Einzige, was du bewusst oder unbewusst tun kannst. Weil stell dir vor, du müsstest dich bewusst um deine Atmung kümmern, dann wären wir jetzt beide schon tot in diesem Gespräch. Mhm. Weil ich rede irgendwie 5 Minuten und dabei vergesse ich zu atmen und dann wäre ich jetzt einfach schon tot. So, das ist total interessant. Deswegen ist dieses Tool so powerful. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil es ist so die direkte Verbindung zum Leben, ja, also Atmung ist Leben und gleichzeitig wir haben eine Kontrolle darüber und wir können die Kontrolle vollständig abgeben und das ist total geil, das macht total viele Möglichkeiten auf, das nur mal so als kurzer Exkurs. Ne? So, und dann in dem Breathwork, was ich erfahren habe, nennt sich Conscious Connected Breathing. Wir haben daraus noch so eine eigene Schule entwickelt, Facilitated Breath Repatterning, wie wir es bezeichnen. Und was passiert ist, wir fangen an, auf eine bestimmte Art und Weise verbunden zu atmen. Das heißt, du hast keine Pause mehr zwischen Ein- und Ausatmen und du liegst am Boden, du wirst gehalten von einem Facilitator. Also wir machen das auch nur in One-on-One oder Gruppensessions mit halt maximal 8 Leuten und dann mit 2 bis 3 Facilitators. Es gibt das nicht online oder so, weil wir einfach die Qualität immer sicherstellen wollen und weil auch einfach sehr tiefe Erfahrungen möglich sind. So, dann liegst du, bist gehalten von dem Facilitator, der leitet dich an zu atmen, du kommst in diese Atmung. Es gibt dann leichtes Bodywork, wo an bestimmten Stellen im Körper nochmal was gedrückt wird und bewegt wird, damit sich die Atmung in einen besseren, natürlicheren Fluss kommt sozusagen. Und irgendwann passiert diese verbundene Atmung, also ohne diese Pausen, automatisch, ohne dass du das darüber noch nachdenken musst. Und das ist der Punkt, wo sich die denkende Mind ausschaltet, diese ganzen Geschichten so, oh, atme ich richtig, atme ich falsch, was denkt der Facilitator, wo bin ich hier eigentlich, bla 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 bla, da gibt es so viele Geschichten. Ne? Was war eigentlich gestern mit dem Meeting und sollte die Person noch von mir und was ist eigentlich mit meiner Partnerin und so weiter. Mhm. Das hört irgendwann auf und das, was im Unterbewusstsein sitzt, das bahnt sich so seinen Weg nach oben in verträglichen Dosen. Ja? Also wenn du jetzt irgendein krasses Trauma hast, ist es unwahrscheinlich, dass es in Session 1 sich direkt zeigt, weil das, der Körper sich da so rantastet. Also du bekommst das, was dein Nervensystem und dein Körper gerade in der Lage ist zu halten, das zeigt sich und das bekommt dann auch sehr oft einen Ausdruck. Also bei mir war es dann einfach haufenweise feststeckende Emotionen, die irgendwo im Körper saßen, die ich einfach nicht geprocessed habe und nicht fühlen wollte, wie zum Beispiel, dass meine Partnerin potenziell stirbt. Ja. Oder ich eigentlich überfordert bin mit der Arbeit. Und alles, was da Emotionen mit zusammenhingen, habe ich halt runtergedrückt, weggedrückt und mir nie erlaubt zu fühlen. Und die haben sich dann in diesen Sessions Stück für Stück gezeigt. Und das führt einfach zu einer sehr großen Befreiung. Es führt aber auch dazu, dass, wenn man sich mal Situationen anguckt, die eine bestimmte Emotion hervorrufen, dann vermeiden wir eigentlich gar nicht die Situation, sondern die Emotion. Also ich will die Emotion nicht fühlen, deswegen gehe ich nicht in die Situation. Wenn ich jetzt die Situation aber und die Emotion gefühlt habe und mein Nervensystem lernt, ah krass, ich bin immer noch hier, ich bin nicht gestorben. So, ja, das ist, ich bin immer noch da, ich bin sicher, ich lebe noch, ich habe diese Emotion erlebt, aber es ist alles gut. Dann habe ich plötzlich die Ability, das dann auch zu tun im Alltag. Und das ist quasi das, was durch diese Breathwork-Sessions trainiert wird, ist die Fähigkeit, Emotionen, Dinge, die ich vermeide, die für mich nicht sicher anfühlen, aufgrund von Kindheitserinnerungen, erlebten Trauma, whatsoever. Es ist alles valide. Ja? Ich sage nicht, dass das dass Dinge nicht valide sind. Ich komme mit die Expression davon, ich erlaube mir die Emotionen, es fühlt sich sicher an und ich lerne, dass es mich nicht umbringt. Und dann kann ich Stück für Stück dann auch im Alltag den Sachen anders begegnen. Es ist wie, um es zusammenzufassen, der Effekt von der Art und Weise, wie wir Breathwork teachen, ist ähnlich wie das, was durch Psychedelics möglich ist, nur halt in kleineren Dosen und aus meiner Perspektive deshalb auch etwas sicherer.
Mhm. Übrigens auch dazu gibt es wissenschaftliche Evidenzen zu Psychedelics. Ich will das jetzt nicht irgendwie gut reden oder so, überhaupt nicht. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so aus, aber zum Beispiel das Buch Change My Mind, da geht einer dem Ganzen so ein bisschen nach, das ist wirklich sehr spannend. Also wenn dazu jemand nochmal eine Outing möchte, das können wir natürlich jetzt an dieser Stelle nicht im Detail besprechen. Deswegen bleiben wir jetzt bei Breathwork. Ehrlich gesagt klingt es für mich auch ein bisschen unangenehm. Also ich weiß nicht, das ist keine schöne Sache, oder?
Ich würde so sagen, es kommt drauf an, wo ich im Leben stehe. Ich habe mittlerweile auch sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht im Breathwork. Und auch wenn Emotionen hochkommen, die total unkomfortabel sind, das Gefühl, wenn ich eine Emotion ausdrücke, die ich mir lange Zeit nicht erlaubt habe und ich lerne dann, dass das sicher ist und dass es available ist, das ist so befreiend und das ist so gut, dass auch wenn das in dem Moment vielleicht sich total unkomfortabel anfühlt und das Nervensystem am liebsten eigentlich abschalten wollen würde, aber dann werde ich gehalten von dem Facilitator und werde da durchgeguided und lerne für mich selbst so mit dieser Emotion ein neues Verhältnis aufzubauen, das ist so befreiend. Ich aus jeder Session, egal, da kann die schlimmsten Sachen hochgekommen sind und die größte Trauer und der größte Grief und die größte Wut und so, ich immer rauskomme und mich leichter, befreiter und besser fühle im Leben und auch viel präsenter einfach bin. Und bei mir war es so, und ich glaube, es ist nachdem, wie man halt gelebt hat, nachdem viele so, sag ich mal, so schwere Dinge aufgearbeitet haben, gibt es doch einfach auch sehr schöne Erfahrungen, die sich nicht in der Spektrum von Trauer, vielleicht in der Spektrum von Freude und Joy und Liebe und so bewegen. Also es ist, auch das ist available. Und im allerschlimmsten Fall sozusagen, also the very least, dass so eine Breathwork-Session provided, ist einfach eine totale Entspannung und ein Moment für ein gestresstes und angespanntes System vollständig runterzufahren und in eine totale Entspannung zu kommen und dadurch Ruhe zu finden. Und das kann auch schon sehr, sehr impactful sein. Dann geht es gar nicht darum, irgendein Trauma zu processen oder irgendeine Emotion noch zu fühlen, die lange versteckt wird. Und es ist einfach nur deep, deep, deep relaxation. At the very least ist es normalerweise das.
Ihr habt ja auch ein Startup gegründet, was unter anderem ja auch diese Breathwork-Sessions anbietet, aber ihr richtet euch, also eure Kunden sind explizit Gründerinnen und Gründer. Warum?
das ist einfach für den Start so. Also ein Teil der Geschichte so ist natürlich so, wenn wir mit Gründern arbeiten, die haben dann viel Impact auf die Unternehmen in den Sinn und können dann das Leben von vielen Menschen beeinflussen und so weiter und so fort. Ist auch alles richtig und ein ganz großer Teil ist auch einfach, dass wir halt bei Null anfangen und jetzt halt auch mittlerweile ein Team sind von 5 Leuten und alle Geld verdienen müssen und ihr Lebensunterhalt bezahlen. Und dann ist natürlich erstmal, macht es natürlich Sinn, mit einer Kundengruppe anzufangen, wo wir, sage ich mal, nicht krass viel verkaufen müssen, um schon Umsätze zu machen, von denen halt alle leben können und halt anfangen können, diese Basis aufzubauen. Und natürlich ist die Vision, ist breiter zu werden und halt auch viele Zielgruppen anzusprechen. Ich würde auch dazu sagen, klar, Gründerinnen, Gründer, aber auch, wir haben auch Kunden in jeglicher Art von Managementpositionen. Also so, das ist nicht nur für Gründer sozusagen, ist eigentlich auch, weil am Ende der Stressfaktor, der Druck und so weiter ist, ob ich jetzt irgendwo in einer, kommt mit Verantwortung und kommt mit der, sage ich mal, Art und Weise, wie ich arbeite und ist ja nicht reserviert für Gründerinnen und Gründer sozusagen. Aber wir haben uns ganz klar, sage ich mal, auf diese Art von Zielgruppe fokussiert. Ich nenne es mal jetzt so klassisch erfolgreiche Menschen, ja, um halt irgendwo anfangen zu können. Und die Vision ist ganz klar, unser Team weiter auszubauen, zu verbreitern. Wir haben jetzt auch schon ein Training gemacht für neue Breathwork-Teacher und dann halt auch in der Lage zu sein, Sessions anzubieten, ja, für eigentlich jeden halt, ja. Aber aktuell, hast du recht, sind wir sehr fokussiert auf Gründerinnen und Gründer.
Aber ihr scheint ja schon zu glauben, dass diese Zielgruppe es ja auch irgendwie, also dass da ein Bedarf ist.
Ja, safe. Ich meine, okay, das sowieso, also einfach auf die Art und Weise, wie, glaube ich, das Umfeld so in der Gründerszene mit und ohne Investoren funktioniert und einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist da ganz klar ein Bedarf. Und neben den, es ist ja auch nicht, sage ich mal, jeder in irgendeiner Krise sozusagen. Es gibt ja auch durchaus Menschen, wenn die rechtzeitig in Anführungsstrichen uns anfangen zu arbeiten, ist auch einfach viel Prävention. Es gibt einen ganz klaren Impact auch auf die Lebensqualität, die ich habe, während ich meine Company baue. Und ich würde sagen, es erhöht auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten für mein Unternehmen, wenn ich so eine Practice habe, weil ich einfach viel resilienter bin und mit weniger Zeit mehr Kapazität habe. Deswegen ist es meiner Meinung nach einfach die optimale Target Group. Also jeder Gründer, der bisher angefangen hat, mit uns zu arbeiten, hat relativ schnell gecheckt, dass das Impact hat auf die Art und Weise, wie seine Company auch funktioniert und dass das sogar am Ende des Tages sich lohnt, einfach das zu machen. Ne? Losgelöst von den persönlichen Benefits. Ne?
Wie ist das jetzt bei dir, jetzt nachdem du diese ganze Reise gemacht hast und auch jetzt dieses neue Startup hast? Wünschst du dir manchmal, dass du das alles irgendwie schon früher angegangen wärst?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so alles musste genauso sein, damit es jetzt so ist, wie es ist. So, ich kann nicht zurückgehen und sagen, oh, wäre das anders gemacht, dann wäre es genau das Gleiche und das wäre noch besser. Ich glaube, so funktioniert einfach die Art und Weise, der Prozess, der dich da leben nennt, funktioniert so nicht. Wenn ich früher damit angefangen, hätte ich potenziell mir und anderen Menschen viel Leid erspart. Ne?
Aber das war jetzt einfach dein Weg, ne? So, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Gibt es denn aber trotzdem im Nachhinein Dinge, die du heute als Warnzeichen betrachten würdest und die du vielleicht anderen Leuten mitgeben würdest, so hey, wenn ihr euch in der Situation wiederfindet, dann denkt mal drüber nach, ob ihr nicht was ändern wollt?
Definitiv, also eine ganze Reihe davon. So das Hauptding, würde ich sagen, ist jeder, der, wenn ich sehe, okay, ich hab Verhalten, was mir kurzfristig Relief verschafft oder kurzfristig befriedigt, freimacht, mich lebendig fühlen lässt, aber ich dafür langfristigen Schaden in Kauf nehme. Das ist ein ganz klares Warnsignal. Das, was ich gerade gesagt habe, ist ein bisschen die Art und Weise, wie Gabor Maté Sucht definiert. Und das fängt halt, das muss halt nicht etwas sein. Es gibt ja das Spektrum von Sucht, wo das ist gesellschaftlich akzeptiert. Ist halt irgendwie Social Media Sucht, Shopping Sucht und so weiter. Das ist ja auch gefördert. Das möchten wir ja auch als Gesellschaft, damit dieses ganze System so weiterläuft. Du musst gar nicht in dem Spektrum sein von Dingen, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, ja, wie jetzt Drogen oder Sex oder sonst was. Kannst du einfach in dem Spektrum sein von, und wenn du halt merkst, okay, ich verbringe so viel Zeit auf Social Media und lass damit Dinge liegen, die mir eigentlich wichtig sind. Zeit mit meiner Partnerin zu verbringen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, etwas für mich zu tun, Sport zu machen, whatsoever. Es ist ein ganz klares Zeichen, dass ich jetzt gerade zum Beispiel Social Media nutze, um mich zu regulieren. Das heißt, da ist etwas, so, da sitzt etwas, was reguliert werden will und ich distracte mich. Aber guck mir das Thema nicht an und komme deswegen auch nicht dahin, diese Zeit irgendwie anders und sinnvoll einzusetzen. Und immer, also wie gesagt, immer wenn ich mich dabei ertappe, so hey, ich mache etwas, was langfristig mir eigentlich nicht dient, aber kurzfristig mir hilft. Und das wird immer mehr und das baut sich immer weiter aus und ich entwickle das Gefühl, ich lasse dadurch was anderes, was eigentlich wichtig ist, liegen. Das ist ein erstes Anzeichen dafür, dass da irgendwas sitzt. Ja? Und ein gewisser Teil, zu einem gewissen Teil wird das immer so sein, das ist auch okay. Die Frage ist so, wird das größer, nimmt das immer mehr Raum ein. Das ist für mich ein Alarmsignal. Und dann auch ganz klar, wenn ich so Themen wie, okay, ich fühle mich chronisch erschöpft, bin einfach immer müde und ein Urlaub tut's nicht mehr. So. Oder wenn ich einfach merke, okay, ich werde immer abgestumpfter und das Leben passiert in mir, anstatt ich bin mitten im Leben. Und wie gesagt, da gibt es ja immer dann, kann sich beliebig intensiv anfühlen. Das sind alles so Warnsignale, die ich sehen würde, wo es darauf hindeuten kann, dass da irgendwas unter der Oberfläche schlummert, was geprocessed werden will, was angeguckt werden möchte. Und das heißt noch gar nicht, dass man irgendwas im Außen sofort verändern muss. Es geht erstmal darum, sich anzugucken, okay, was ist da eigentlich in mir? So, wo kommt dieser Druck her? Ja? Und warum fühle ich mich, wie ich mich fühle?
Und Störgefühle vielleicht nicht einfach wegdrücken,
richtig,
sondern gucken, was stört mich denn?
Genau.
Mhm.
Genau.
Björn, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke auch euch fürs Zuhören. Das war die 216. Ausgabe von So geht's Startup. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Am 3. September geht's weiter. Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback oder Themenwünsche. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@gründerszene.de. Wir wünschen euch einen tollen Sommer und ich hoffe, wir hören uns im September wieder. Bis bald.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I'm Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average
super
moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat, you
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we were
actually.
In our swimsuits. Again, not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the I'm Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.